Hallo und herzlich willkommen zu WMR Radio, dem Team-Podcast von Real Sports Metropol Racing. Es ist wieder Metropol Monday und hier sind für euch wieder Lea und Melanie. Hi Lea.
Hallo.
Hallöchen. Und heute Abend die Gäste, die wir für euch mitgebracht haben. Einmal Sebastian Frey, Sponsor, Mitgründer von Metropol Cycling und Mentor sowie Berater von Hannes. Sowie Hannes selbst. Heute das zweite Mal hier mit uns im Podcast. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dabei bist. Hallo ihr zwei.
Servus.
Hallo, freut mich auch, dass ich mit dabei sein darf. Grüßt euch.
Sehr schön. Ich glaube, Sepp, du bist jetzt der letzte Sponsor vorerst in unserer Runde und in unserer Reihe. Und genau, schließen wir diese Reihe auf jeden Fall mit dir ab. Und wir dachten uns, nachdem das beim letzten Mal so schön geklappt hat mit Silke und Frank, mit dem gegenseitigen Vorstellen, wollen wir das auch gerne dieses Mal mitmachen. Das heißt, den Hannes habt ihr schon kennengelernt und der Hannes hat jetzt das Vergnügen, den Sebastian vorzustellen. Die Person Sebastian Frey.
Ja, vielen Dank. Dann auch nochmal Hallo von meiner Seite. Freue mich, dass ich wieder da sein darf oder mich mehr oder weniger selber eingeladen habe. So ein bisschen hast du es ja eigentlich schon vorweggenommen mit und auch aufgelistet sozusagen, was Sebastian alles ist, was das Team angeht. Mentor und Berater, da hoffe ich nicht, dass die Qualität an meinen Leistungen auf dem Rad gemessen wird, aber ich würde eher sagen, das Wichtigste aus meiner Sicht fehlt natürlich noch, ist natürlich auch ein Freund von mir. Wir haben uns kennengelernt, als ich nach Mannheim oder hier in die Region gekommen bin. Und ja, kennengelernt habe ich Sebastian als Ex-Radprofi. Das wurde mir jedenfalls immer so, so wurde er mir immer vorgestellt bei Endsport Mannheim. Und irgendwann habe ich ihn dann halt mal getroffen und ja, irgendwie hat das bei uns gleich ganz gut funktioniert, beziehungsweise eigentlich habe ich ihn genötigt, wieder mit mir mal Radfahren zu gehen, weil ich eigentlich noch keine richtigen Kontakte auf der einen Seite hatte und aber irgendwie schon mal so ein bisschen überlegt habe, okay, was macht jemand zum Ex-Radprofi mit der Statur, die er da gerade hatte. Und okay. Da hat er auf jeden Fall ein paar Kilo mehr gehabt als zu seiner aktiven Zeit. Und ja, irgendwie ja, sind wir dann zusammen eine Runde Rad gefahren und dann habe ich ihn halt, wie gesagt, kennengelernt über den Verein sozusagen. Und ja, wir treffen uns eigentlich regelmäßig zu unserem berühmten Mittagessen, bei dem wir dann auch den Radsport in seinen ganzen Facetten auseinandernehmen, beziehungsweise eigentlich dränge ich ihn immer wieder dazu, wieder drüber zu reden. Und so hat sich das dann irgendwann entwickelt, dass ich dann auf der einen Seite mit ihm dann, das ist glaube ich nicht nur die, schon glaube ich nicht die erste GBR, die wir zusammen gemacht haben, was den Radsport angeht, ist nämlich eigentlich schon die zweite. Mhm. Und so ein bisschen war unsere Grundidee immer mal zu gucken, was geht denn im Radsport, was kann man denn aktuell anders machen als vorher gemacht wurde oder wo sind so die Dinge, die wir anders machen würden. Und das hat halt einfach ganz gut funktioniert. Und wenn wir jetzt sagen Sponsor, liegt es einfach daran, dass er auch selber eine Allianzagentur hat und eigentlich auch so komplett meine komplette Versicherungspalette abdeckt. Aber nicht, weil er mich dazu gezwungen hat, sondern weil ich, glaube ich, das auch ziemlich nötig hatte im Vergleich dazu, wie oft ich diese Option schon ziehen musste durch so ein paar Rad-Eskapaden, die ich halt schon hatte.
Mhm.
Genau.
Mhm.
Ja.
Eieiei, also an alle Hörer da draußen, wenn ihr hier das Bild sehen könntet, was wir hier gerade sehen konnten und nicht nur die Stimmen hören würden, das hätte auf jeden Fall nochmal das extra Sahnehäubchen gegeben.
Vielleicht geben wir mal das Wort an Sepp. Sepp, was geht dir durch den Kopf, nachdem dich Hannes so vorgestellt hat? Was würdest du gerne ergänzen, dementieren, unterstreichen?
Ja, also ich würde eigentlich fast alles unterstreichen. Ich meine, so wie Hannes das gemacht hat, fand ich auch, der erste Gedanke, den er hatte, dass er gesagt hat, der wichtigste Punkt eigentlich, der mir auch der wichtigste ist, ist die Freundschaft, die wir haben und wie das Ganze eigentlich gewachsen ist, weil es ist echt verrückt. Wir haben uns, wie gesagt, in unserem oder in meinem Ursprungsverein, wo er dann angebandelt hat, sozusagen das erste Mal getroffen und haben sofort gemerkt, dass alle um uns rum irgendwie leicht in die Jahre gekommen waren und wir zwei irgendwie uns auf Anhieb sympathisch waren und einfach die gleichen Gedanken hatten, was das Ganze angeht und schnell gemerkt haben, dass man nicht nur den Radsport sozusagen hat, sondern sich auch menschlich da ganz gut versteht. Und daraus hat sich eigentlich schnell eine Freundschaft entwickelt, die wir dann hatten. Und für mich halt auch spannend, weil ich habe nach meiner aktiven Karriere wirklich mich da ein bisschen aus allem so ein bisschen rausgehalten und war eigentlich immer so ein bisschen, also jeder wollte immer so ein bisschen, dass ich mich da einbringe und irgendwie wieder Spaß dran finde. Und es hat eigentlich nie so richtig geklappt. Und als ich dann Hannes kennengelernt habe, hat es mir dann wieder Spaß gemacht, über die alte Zeit zu reden, weil ne, war schon ein bisschen her und man verbindet natürlich auch ein bisschen was damit. Und für mich war es dann einfach so eigentlich das spannende Thema, weil Hannes ja auch eine super Auffassungsgabe hat, Sachen darzustellen und so weiter. Und ich mich so ein bisschen eigentlich darüber gefreut habe, so ein bisschen was im Rennzirkus wieder mitzukriegen. Und wie ich ja schon kurz erwähnt habe, haben wir da auch ein ganz gutes Medium gefunden, dass wir uns eigentlich dann auch mal zum Mittagessen oder sowas treffen, was eigentlich die geilste Zeit ist, wo man einfach mal abschalten muss und vielleicht mal über was anderes reden muss als den Alltag. Und dabei kam es halt einfach echt zu spannenden Geschichten, weil ihr müsst euch das dann so vorstellen, Hannes erzählt dann irgendwie von einem Renntag, den er hatte. Und ich muss ja ehrlich sagen, die letzten Jahre hat Hannes sehr, sehr viel dazugelernt. Ja? Also was das Know-how angeht, um das Team herum, ist ja Wahnsinn. Aber das war damals noch so ein bisschen, er war so ein bisschen der Quereinsteiger in dem Sport. Ne? Sehr engagiert, sehr motiviert. Aber jeder, der Radsport macht und das kennt und jeder, der das von klein auf kennt, jetzt genau das Problem hatte ja Hannes mehr oder weniger oder war so ein bisschen das Schwierige. Ne? Man kommt in was rein, eine Sportart und Sport wird man gut, wenn man trainiert, wenn man fleißig ist und wenn man das wiederholt. Wenn man das von Kindesbeinen an lernt, hat man halt den super Vorteil, dass man sich da drin auskennt und alle Facetten hat. Und Hannes ist halt sehr spät erst in das Ganze eingestiegen und musste aber sozusagen das Gleiche lernen und das alles schneller. Und das war einfach so das Spannende, wenn wir dann zusammensaßen und er mir erzählt hat, Mensch, Rennwochenende letzte Woche und abgehängt vom Feld, so und so. Und ich eigentlich nur ein Lächeln im Gesicht, weil ich sofort wusste, wie die Situation ist. Und ich so, Hannes, brauchst gar nicht mehr zu erzählen. Ne? Also war wahrscheinlich so, du hast dich im Endeffekt nicht wohlgefühlt oder ne, die Situation, unruhiges Feld, dann viele Attacken, bla 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 und im Endeffekt hast du deswegen das Hinterrad verloren. Ja, stimmt, hast du recht. Okay, ja, mach doch mal das andere mal so und so. Und so sind wir eigentlich dann zusammengewachsen, dass Hannes dann irgendwann eigentlich oder das aus so einer Mittagsroutine sich treffen, ein bisschen was essen und quatschen, dann da draußen standen ist, dass wir uns über seine Rennen und über so ein bisschen die Tiefe unterhalten haben und mir das irrsinnigen Spaß gemacht hat, wenn ich jedes Wochenende so ein bisschen seinen Erfolg so ein bisschen mittragen konnte oder so ein bisschen gemerkt habe, das, was ich noch weiß oder das, was ich von früher weiß, fruchtet einfach, ne? Weil er halt auch von der Umsetzung her dann wirklich da auch zu 100% dann auf den Ho-Ho-Ex-Profi sozusagen vertraut hat, wenn man das jetzt so nehmen will. Ja, das jetzt zum kurzen Intro über Hannes.
Schön. Das hört sich richtig gut an. Es hört sich so an, als könnte das eine separate Reihe werden. Ne? Mittagessen mit Hannes und Sepp zur Nachbesprechung.
Ja. Mhm. Theoretisch könnte man sich in den Park setzen, ne, nach dem Rennen und könnte darüber reden und das machen, aber es ist in der Regel immer so gewesen. Ne? Wir haben keine Ahnung. Das Schlimme ist ja, muss man ehrlich sagen, ich kann aus meiner Karriere, so wie ich es auch vorhin gemeint habe, ich kann mich bestimmt nicht mehr an alles erinnern. Ich bin so ein, würde ich sagen, da so ein Legastheniker. Ne? Also wenn Hannes dann zu mir sagt, oh, wir sind in Herxheim gefahren und bla bla bla, dann sage ich, Herxheim, keine Ahnung, bin ich bestimmt 10-mal gefahren. Wahrscheinlich auch mal in der Klasse. Und dann sage ich, Mensch, wie war das? Wie ist der Kurs? Ja, der muss wohl immer schon gleich gewesen sein. Der ist so und so. Ah, okay, jetzt, ja klar. Also wenn du mir einen Kurs erzählst, klar, dann weiß ich genau, wo ich bin. Dann ist das so und so und so. Das Rennen läuft so und so. Ah, okay. Ja, und wie soll ich dann da agieren und wie soll ich das machen? Und das ist halt so das Verrückte. Also ich kann mich, was ich damit sagen wollte, ich kann mich selten immer an die Rennen genau erinnern oder den Ort zu dem Rennen dazu fügen. Aber mit der Aussage von Hannes oder mit dem, wie er mir das die Gegend dort beschreibt oder wie das so ist, ob es wellig ist, wie die Kurvenlage ist und bla bla bla, finde ich den Kurs sofort wieder in meinem Kopf und weiß sofort wieder, wie diese Situation da abläuft oder wie so diese Schematiken sind, weil das ist ja immer das Spannende am Rennen oder deswegen gibt es ja auch Taktiken, weil Abläufe und gewisse Schematiken halt immer wieder passen und die wiederholen sich. Ne? Und es ist immer natürlich auch spannend, dann zu wissen, wie das Wetter oder wie irgendwas ist. Und wenn diese Sachen zusammengreifen, kann man daraus eigentlich eine coole Geschichte machen. Und man braucht natürlich auch einen Schüler, ne? Der Lehrer als Schüler, der dann im Endeffekt dann auch mal darauf vertraut und auch mit dem Wissen halt, was er da hat, ne? Dann auch umgehen kann und das dann wirklich auch testet. Ne?
Kannst du uns trotzdem mal irgendwie einen kleinen Einblick in deine Radsportkarriere geben? Auch wenn du dich vielleicht nicht mehr an alles erinnerst, Hannes kann ja dann vielleicht ergänzen mit dem, was er noch so weiß beziehungsweise herausgefunden hat.
Okay, ja, interessant. Also wenn ich von Anfang bis Ende erzählen müsste, hätten wir wahrscheinlich einen längeren Blog machen müssen, aber...
Du kannst hier zusammenfassen, sag ich mal, die Highlights oder Lowlights oder ja, interessante Aspekte.
Ja. Ja, also grundlegend ist es so, dass ich mit sehr frühen Jahren schon angefangen habe, Radsport zu machen. Ne, liegt ein bisschen an der Geschichte, dass mein Opa früher einen eigenen Verein hatte und mein Vater dann Vorstand von einem Traditionsverein in Mannheim war. Und ich eigentlich dann mit 7 Jahren schon das erste Mal auf dem Rennrad sitzen wollte. Das aber nicht durfte. Und mein Vater gesagt hat, nee, geh Fußball spielen. Also das, ne, Radsport, das ist nicht für dich.
Diese Radfahrer. Okay.
Genau.
Interessant.
Und mit 9 habe ich ihn endlich dazu gekriegt und bin dann eigentlich mit 9 das erste Mal aufs Rennrad gestiegen. Und das Ganze auch schon in Mannheim, da gibt es sogar eine Radrennbahn, mit da meine ersten Runden gedreht. Und irgendwie ist ziemlich schnell rausgekommen, dass ich dafür irgendwie ein Talent habe, das mir immer ein bisschen im Weg steht, also oder stande. Ne? Also das muss man ehrlich sagen, das Talent hat mich eher behindert in meiner sportlichen Karriere, weil wer Talent hat, ist faul, ne? Und oder fauler als andere. Und von daher bin ich dem Ganzen so ein bisschen hinterhergerannt, aber bin dann halt 1994 eigentlich in den Radsport eingestiegen, dann damals mit 10 und hatte irgendwie nach der ersten halben Saison dann schon irgendwie einen baden-württembergischen Meistertitel. Und so ging eigentlich meine Karriere dann mehr oder weniger steil bergauf. Die ersten Rennen haben angefangen. Ich bin der Schülerklasse, als es da nationale Rennen gab, schon mit der deutschen Nationalmannschaft zusammengetreten und bis Ende meiner Karriere eigentlich dort mit drin gewesen, allerdings im Bahnbereich. Und habe, ja, wie soll ich das sagen, in den jungen Jahren eher das Problem gehabt, dass wir, ich glaube, fast 50 Rennen in der Saison gefahren sind, also so in den jungen Klassen zwischen 11 und 14 sozusagen. Und ohne das jetzt wertend zu meinen, hatte ich das Glück, dass ich bei diesen 50 Rennen wahrscheinlich im Schnitt 3-mal im Jahr nicht auf dem Treppchen stand unter den ersten 3.
Wow.
Also es war echt eine krasse Zeit in den jungen Jahren. Also jedes Wochenende 1-2 Rennen und eigentlich immer auf dem Treppchen und immer mit vorne dabei. Kleine, große Erfolge, wo können wir da ansetzen? Keine Ahnung.
Vielleicht mal noch eine Zwischenfrage. Was macht das mit einem so jungen, also ich meine, ne, Kind, Teenie, wenn, ne, also wenn du sagst, 3-mal nicht auf dem Treppchen gestanden? Ja, was hat das mit dir gemacht? Außer, dass du faul warst, weil du Talent hattest.
Ja, das kommt ja noch dazu. Ne? Also das Trainingspensum war echt nicht so stark bei mir, aber das ist dann eher mit den Rennen gewachsen, wie man dann sagt, ne? Wenn man dann mal nicht gewonnen hat oder dann irgendwie 10-mal hintereinander Zweiter geworden ist, weil immer der gleiche andere gewonnen hat oder so, dann hat man sich natürlich da auch reingefuchst und war. Ich muss sagen, ich bin deswegen nicht arrogant geworden oder übertrieben, sondern aber ich hatte ein sehr, sehr, sehr gutes Selbstbewusstsein. Ne? Also ich glaube, meine Eltern waren nervöser am Start als ich. Also ich war immer so der dafür bekannt, dass ich eigentlich da stand und bis zur letzten Minute eigentlich an was anderes gedacht habe oder in die Luft geguckt habe, bevor der Startschuss gefallen ist. Und oder wenn das Rennen losging, also das ist vielleicht so die typische Situation, es gibt so die Rennfahrer, die stehen schon 10 Minuten früher am Start, ne, um eine gute Startposition zu haben. Und die 10 Minuten vorher bin ich dann wahrscheinlich nochmal irgendwie ans Auto gefahren, um irgendwie nochmal was zu trinken oder nochmal zu gucken, ob ich vielleicht doch nochmal Luft aufpumpen sollte, weil ich es vorher vergessen hatte. Also es war für mich dann eher so, dass ich der Letzte war, der zum Start hingerollt ist, weil ich hatte ja, wie gesagt, die Ruhe, dass da was Gutes bei rauskommt.
Und wie war das so? Also war dann immer deine Family dabei oder warst du dann da im Verein so eingebettet, dass dann Vereinskollegen mit dabei waren oder wie sah das aus?
Ja, Familie. Also wie gesagt, mein Papa war da ja auch sehr stolz, als er gesehen hat, dass der Sport mir liegt, weil er das früher gern gemacht hat. Und er selber hat ja, wie gesagt, auch in Mannheim Radsport gemacht und war jetzt nicht so der erfolgreiche Radfahrer, also Rad gefahren. Und mein Patenonkel selber ist auch Radsportler gewesen und da auch gut unterwegs. Und die sind alle so in dem Schatten mehr oder weniger. Mein Papa ist jetzt weit über 70. Mit den, sage ich mal, ein paar Jahre jünger als sage ich mal, die Mannheimer Riga. Damals gab es in Mannheim, wurden die deutschen Meistertitel unter sich ausgemacht. Da wurden die Fahrer für die Weltmeisterschaften sozusagen zusammengestellt, die WM fahren. Ne? Also ich meine, Rui Dealtych, Willi Altich, Mangold, Bernd Rohr, wie sie alle heißen, Oleg Navicius, Günter Haritz, nicht zu vergessen. Die sind im Endeffekt kamen ja alle aus dieser Zeit und das sind alle die sozusagen mit meinem Vater groß geworden sind oder mit denen er groß geworden ist. Und deswegen, wie gesagt, war es für ihn natürlich auch ein super Ding und das Radrennen fahren oder Radrennen begleiten war natürlich dann immer ein Familiensport bei uns. Ne? Also das heißt, man hat dann irgendwann, als man das Talent bei mir erkannt hat, so in den jungen Jahren mit 11, 12, war es dann schon so, dass ich internationale Rennen gefahren bin. Also es gab dann auch so internationale Rennen mit kleinen Rundfahrten über mehrere Tage. In Berlin zum Beispiel, das nannte sich damals Kids Tour, dieses Format gab es ewig und ist aktuell sogar noch vorhanden. Und das war so das erste internationale größere Rennen, was ich so gefahren bin, wo man, sage ich mal, europäische Gegner hatte. Und da habe ich mit 11 Jahren schon dieses internationale Rennen gewonnen. Oder diese Rundfahrt sozusagen. Und das waren so die ersten Beweggründe, wo man dann gesehen hat, das bringt was. Aber es war natürlich ohne meine Eltern, ohne die Unterstützung nicht machbar, weil man ist natürlich, wenn das eine 3-Tagestour war oder 4 Tage, was das meistens war, ist er halt dann, hat der Vater Mittwoch halt seinen Urlaub eingereicht, ist mit ihr mittwochs nachts nach Berlin gedüst, um dann donnerstags früh mit ihr ein Radrennen zu fahren. Das Ganze dann bis Sonntag begleitet, ne, weil Engagement musste da eher von den Eltern her und Sonntagnacht dann die 600, 700 Kilometer wieder nach Hause gedüst, damit er montags morgens wieder beim Arbeiten sein konnte und ich zur 3. Stunde dann in die Schule gegangen bin. Aber das Thema machen wir jetzt heute nicht. Ich habe Angst, dass ein paar Ex-Lehrer von mir zuhören. Nein, aber
das piepen so. Wir raus.
Genau. Nee, aber das war eigentlich so. Ne? Also es war immer ein Familiensport und ich habe ja 2 Schwestern, und, die das Ganze auch mit begleitet haben, die natürlich da auch so ein bisschen mit reingerutscht sind, die das dann auch mal für sich probiert haben. Meine eine Schwester hat es ein bisschen länger mitgemacht als meine andere. Aber es war natürlich so, dass das Wochenende und irgendwann das ziemlich ausgerichtet war, die ganze Saison. Weil, ich sag mal, auch die, wenn man das jetzt mit einem Aktienkurs vergleichen kann, halt auch der Werdegang halt immer krasser wurde und immer verrückter. Ne? Dann ging es los mit den nationalen Rennen, wie du dann gefahren bist. Oder der Nationalkader, der Bund Deutscher Radfahrer, hat dann in die nationale Mannschaft gerufen und. Das war halt dann alles so ein bisschen der Fall. Damals noch für Bahn-Obenstraße. Wenn man jetzt so meine Karriere sehen will, bin ich natürlich im Straßenradsport, sage ich mal, im deutschen Feld gut unterwegs gewesen. So würde ich es beschreiben. Im Bahnradsport war ich in der Weltspitze unterwegs. Ja, und das, um dann auf die Frage von Lea nochmal zurückzukommen, den richtigen Durchbruch oder die richtigen krassen Geschichten haben dann eigentlich so, sage ich mal, in der Juniorenklasse angefangen. Das ist so in dem Alter um 17 rum, ne? Also mit 16, 17. Es ist so gewesen, man hatte immer 2 Altersklassen, wo die zusammenfahren. Und im ersten Juniorenjahr bin ich leider bei der Qualifikation gestürzt und Bin dann nicht zur WM mitgekommen, wäre auch in dem Jahr schwer geworden. Aber das Jahr drauf, 2002, war so meine krasseste, erste coole Saison, wo ich auch wirklich, so wie ich es eingangs gesagt habe, eher der Faule war, dann auch mal wirklich fokussiert trainiert habe, weil halt einfach die Ziele einfach total dann verrutscht sind. In dem Jahr musste ich mich entscheiden, bin ich eher der Bahnradsportler oder Straßenradsportler. Für mich habe ich dann gesehen, dass eine WM-Teilnahme eher im Bahnradsport auf jeden Fall da ist und da auch die Chancen für Medaillen da sind. Bin mit meinem Partner damals, Leonardo Pappalardo, deutscher Meister im Zweier-Mannschaftsfahren geworden. Er war damals jüngerer Jahrgang und bin dann beim Punktefahren deutscher Vizemeister geworden und habe dadurch meinen Partner sozusagen für die WM dann bekommen, für das Zweier-Mannschaftsfahren. Aus dieser Disziplin und es gab damals noch eine andere Disziplin, nannte sich Scratch, das ist so ein längerer Sprint auf der Bahn, wo man über mehrere Runden sehr viel Taktik hat, ein Sprint über 10 Kilometer, der, wie gesagt, von sehr viel Taktik gesehen ist, und das waren so meine drei Hauptdisziplinen, wo ich mich eigentlich gesehen habe, und aufgrund dessen, dass ich da bei den deutschen Meisterschaften ordentlich abgeliefert habe und davor halt auch sozusagen, das war, wurde es bestätigt und es wurde dann auch. Was sehr untypisch damals war, ist, es gab damals schon im deutschen Bahnradsport, war es immer, gibt es eine Hauptdisziplin, die so ein bisschen immer das Wichtigste war. Und das ist der Vierer-Mannschaftszeitfahren. Ne? Mannschaftszeitfahren auf der Bahn ist so, dass 4 Mann sozusagen gegen die Uhr fahren, gegen ein anderes Team. Und das war immer so das Flaggschiff der Deutschen, weil wir da immer eigentlich Medaillenchancen hatten. Und die Jahre davor war es auch immer so gewesen, dass man immer praktisch diese 4 Fahrer plus einen Ersatzfahrer genommen hat. Da ich aber im Zeitfahren eigentlich nie so der Held war, ich war zwar gut, aber ich war nicht der Beste, wäre es eigentlich so gewesen, dass normalerweise diese Ersatzfahrer bildet immer diese anderen Teilnahmen dann ab für das Punktefahren und so weiter, ne, weil es nicht so viele Sportler mitnehmen. Und 2002 war es das erste Mal, dass aufgrund meiner brutalen Leistung die Nationalmannschaft nicht auch drumherum gekommen ist. Dass ich aufgrund dessen, dass ich bestätigt habe, sie gesagt haben, okay, wir nehmen nicht nur die 4 Mannschaftszeitfahrer mit plus ein Ersatzmann. Nein, es gibt einen extra Punktefahrer, der dann sozusagen die Disziplin kompensiert, weil normalerweise wurden dann aus diesen Zeitfahrern auch die anderen Disziplinen gebildet für die anderen Wettkämpfe. Ne? Weil das Schöne ist beim Bahnradsport, man hat mehrere Chancen sozusagen an den Start zu gehen. Und ja, und trotzdem, dass ich bei der deutschen Meisterschaft dann im Punktefahren nur die Vizemeisterschaft bekommen habe, durfte ich dann bei der Europameisterschaft damals sogar in Deutschland, in Büttgen, antreten. Und das ist eigentlich, also wenn ich daran denke, kriege ich heute noch Gänsehaut, weil das Verrückte kam erst Jahre später, ist dann gewesen, also ich kriege echt Gänsehaut, wenn ihr das erzählen könntet. Ich durfte die deutsche Meisterschaft im Punktefahren in Büttgen-Karst bei Düsseldorf fahren, im Punktefahren. Ne, ich wurde, obwohl ich nur Vizemeister geworden bin bei der deutschen Meisterschaft, durfte ich trotzdem bei der Europameisterschaft am Start gehen und hatte mich echt brutal drauf vorbereitet und es war ein Rennen, das einfach... Ich habe noch nie so ein schnelles Bahnrennen erlebt. Ja, also der Stundenschnitt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber wir waren so schnell unterwegs, das war einfach nicht mehr feierlich. Und der Punkt war gewesen, dass es hat sich ziemlich schnell rauskristallisiert, dass ich eigentlich einen Gegner hatte, und das war Mikhail Ekhnatjev. Das ist ein Russe gewesen, der damals ein Jahr jünger sogar war als ich. Und wir hatten das Ding ziemlich schnell im Griff. Das heißt, beim Bahnradsport hat man den Vorteil, man kann mal überrunden, also sprich fährt hinten wieder ins Feld rein und kann sich sozusagen einen Vorsprung erschaffen. Also das heißt, es ist anders wie bei anderen Sportarten vielleicht, ne, dass ich losrenne und meine Gegner nicht mehr sehe, sondern beim Bahnradsport hat man eine 300-Meter-Bahn oder in dem Fall 280 sind es, glaube ich, in Büttgen aktuell, oder waren es immer aktuell, die haben sie nicht geändert. Ich glaube, das Holz geht noch immer. Und die Löcher, die ich auch mal verursacht habe, wahrscheinlich auch von irgendwelchen Stürzen. Aber jedenfalls bin ich mit dem Russen zusammen ziemlich schnell in die Führungsposition geraten, dass wir uns eigentlich abgewechselt haben. Ne? Also das heißt, wir sind bei den Punktesprints gewesen und so weiter. Und er hat einen brutalen Druck gehabt und wir sind haben öfters einen Ausreißversuch gemacht und haben das Feld überrundet. Und er hat immer wieder im Ausreißen sozusagen versucht, seine Chance zu sehen. Weil wenn es dann bei Punktefang geht es ja darum, dass es, wenn es zum Beispiel 100 Runden sind, dass es alle 10 Runden Punkte gibt. 5, 3, 2, 1 für die ersten 4. Und bei der Europameisterschaft hatte ich den Vorteil, dass wenn ich immer am Zug war, das Verrückte war, der Russe ist halt mit mir vorne rausgefahren. Wir sind einmal außen rum, 10 Runden, sind wieder hinten ins Feld reingefahren. Also haben den anderen 280 Meter abgenommen auf 10 Runden, was irrsinnig ist. Und der Punkt ist normal, fährst du hinten rein, bist kaputt, holst erstmal Luft und guckst, dass du noch geradeaus fahren kannst vor lauter Anschlag. Und der Russe ist dann gleich wieder oben drüber und wieder los. So, und das hieß dann aber für mich, okay, wieder hinterher. So. Der Punkt war, wenn wir draußen waren und es gab Punkte, habe ich ihn immer absprinten können. Also ich habe es immer geschafft, wenn wir in der Wertung zusammen draußen waren, im Sprint zu schlagen. Da war ich einfach stärker. Druck hatte er auf jeden Fall mehr. Und dann habe ich ganz knapp die Europameisterschaften gegen ihn verloren. Vorher hatte ich ihn noch nie gesehen, noch nie was von ihm gehört. Hatte natürlich aber, war stolz wie Oscar, weil, ne, also deutsche Meisterschaft super gelaufen, danach Europameisterschaft, Vize-Europameister geworden, Bombe. Ne? Voraussetzungen für WM klar definiert, ich darf mit. Und die geilste Nummer war dann halt einfach das, ich war 17 Jahre alt und die Weltmeisterschaft war in Australien. Das hieß, einfach mal so, ins Flugzeug, eine Woche vor einer WM und ab nach Australien. Wahnsinn. Und das ist einfach was mich bis heute einfach fasziniert und was mich bis heute geprägt hat, dass ich in dem Sport halt irrsinnig viel Welt kennengelernt habe und halt mit 17 Jahren sagen konnte, war damals schon in Australien, in Melbourne. Und ja.
Hast du da
so, jetzt will jemand anders was sagen.
Jede Menge Sachen.
Ja, jetzt wisst ihr auch, warum die Mittagessen auch immer so lange dauern und wo die Faszination zum Radsport von mir herkommt.
Ja, weil du auf deinem Salat so lange rumkaust, dass es nicht mehr feierlich ist.
Ich glaube, Hannes ist einfach so fasziniert von all den Geschichten, die du zu erzählen hast. Und das ist wahrscheinlich, ja.
Das ist auch das, was es für mich natürlich auch nochmal interessant gemacht hat, einfach auch die Geschichten drumherum zu hören. Ich meine, ich bin auch deshalb zum Endsport nach Mannheim ursprünglich, weil wir natürlich, das hast du schon erwähnt, eine Radrennbahn hatten. Und ich hatte auch eigentlich Lust, auf dem Bahnrad zu fahren, ne? Ohne die Sportart groß zu kennen. Und dann hatte ich natürlich jetzt da auch, wurde es mir auch als Bahnfahrer dann vorgestellt und wusste auch, dass du den Bahn-Background hast und dann auch die Geschichten, wie gesagt, die du jetzt auch erzählt hast, haben wir da auch thematisiert. Und dann guckst du halt aber auch mal auf dein Straßenteam, wo du gefahren bist und dann liest du halt zum Beispiel so Namen wie Mark Cavendish, die dann mit dir halt im Team gefahren sind. Und dann dachte ich mir so, hä, warte mal, da ist doch Bahnfahrer, was war da eigentlich so los? Und das ist natürlich auch dann auch eine gewisse Faszination, wo dann auch Geschichten erzählt wurden wo es halt auch, ich komme dann an und erzähle ihm, das ist auch momentan auch immer so ein Trend, sehr viel von Watt und Schwelle und Training und er guckt mich an, ja, keine Ahnung, was für Training, ne, und aber so diese Emotionen und das Radrennen auch im Kopf entschieden werden, das hat Sebastian eigentlich mir eigentlich von Anfang an schon immer klargestellt, ne, wo ich immer sage, okay, was muss ich trainieren, damit das und das im Rennen passiert, und er sagt, naja, da ist manchmal nicht viel trainieren, was hast du in dem Moment gedacht, oder hast du da eine Lücke gelassen, wie bist du mit Auge gefahren, oder weiß ich nicht, ja, was hast du gemacht in der Situation, was hast du gedacht? Und ich glaube, das wird ganz, ganz oft unterschätzt, diese Komponente, und vor allem auch im modernen Radsport, dass zwar Training und Leistung irgendwo wichtig ist, aber dass diese Rennsituation oder in der Situation, in der man sich befindet, und Sebastian hat es auch gerade eben vorher schon gesagt, der Gegner in den Bahnrennen, der hatte vielleicht mehr Druck an der einen Stelle, aber er wusste ganz genau, dass er im Sprint definitiv stärker ist und war mental halt so stark, sich davon halt nicht aus dem Konzept bringen zu lassen und trotzdem immer wieder zu wissen, okay, nächste Wertung, nächster Sprint, das ist dann mein Moment. So, ich leide zwar gerade, aber genau da habe ich ihn. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich oft nicht umsetzen kann im Rennen, ja, weil ich dann doch vielleicht die mentale Stärke dann nicht in Gänze habe oder vielleicht auch nicht die Erfahrung. Aber ich weiß, in vielen Situationen denke ich ganz oft an die Mittagessen zurück und an die Auswertung des ein oder anderen Rennens, ja. Und ich denke, unterschreibt so ein bisschen die, oder unterstreicht die, ja, den Mentoren-Part, unabhängig von der Freundschaft, genau.
Seb, was würdest du sagen, gibt oder gab dir damals diese mentale Stärke, ne? Sozusagen, boah, normal, wenn jetzt diese Situation mit diesem russischen Kollegen da beschreibst, da hast du ja quasi gesagt, naja, du wärst vielleicht irgendwie, hättest dich dann langsam hinten ins Team wieder rangefahren und wärst dann da jetzt nicht direkt irgendwie wieder rausgegangen, da aber zu merken, ich muss da dranbleiben und dann quasi wieder zu checken, okay, das ist jetzt wieder mein Moment. Ne? Also sich immer wieder in diesem Moment zu motivieren und zu sagen, auch das Selbstbewusstsein zu haben, jetzt drücke ich da nochmal drauf. Wie kriegt man sowas oder was ist da dein Geheimnis?
Ja, also das Geheimnis würde ich heute gerne noch haben. Also das ist bestimmt auch ein Grund, warum ich dann irgendwann aus dem Sport ausgestiegen bin, weil ich das irgendwo mal auf der Strecke verloren habe, muss ich ehrlich sagen. Weil früher war das wirklich einfach der Punkt, wie du das gerade schon angesprochen hast. Du bist eigentlich an der Schwelle, am Anschlag, du hast das Gefühl, da geht nicht mehr. Ne? Aber du weißt, dass es das Wichtige ist. Und beim Radsport ist es halt anders als wie, also jetzt ohne das böse zu meinen, wie beim Fußball, wo du einen Sprint läufst und wenn du dann einen Ball verloren hast, dann trabst du halt mal aus, weil da stehen noch, Entschuldigung, 9 andere, die sich im Endeffekt darum kümmern können. Bei uns ist halt immer das Problem, dass wenn du die Beine hängen lässt, was beim Bahnrad ein bisschen schwierig ist, wer das kennt, der weiß, von was ich rede. Also sprich, rollen lassen ist ja nicht so. Aber das Schwierige daran ist halt natürlich genau das. Also du bist am Anschlag und bist über dem Anschlag unterwegs, schaffst diesen Anschluss hinten wieder ins Feld reinzufahren und willst eigentlich erstmal verschnaufen, weil du ja eigentlich über dein Leistungslimit hinausgegangen bist, du weder noch einen Ton auf den Ohren hörst, noch irgendwie das Gefühl hast, dass du außer dem Tunnel vor deinen Augen und dem Puls, der über 200 ist, irgendwie nichts mehr auf die Kette kriegst und weißt aber genau in dem Moment, wenn es jetzt wieder losgeht oder wie es damals war, dass Michael einfach oben drüber gefahren ist und wieder am Feld vorbeigefahren ist, um wieder loszufahren und mir klar war, wenn ich da nicht hinten dran bin, dann ist das Ding gegessen. Und die mentale Stärke, auf deine Frage zurückzukommen, wo ich die hergenommen habe, war einfach, dass ich in dem Moment eigentlich sehr fokussiert, ohne das zu wissen, einfach darüber nachgedacht habe. Also ohne nicht nachgedacht habe, nämlich nicht nachgedacht habe, sondern einfach im Kopf immer das Gefühl hatte, es geht immer noch mehr, immer noch mehr. Und das hat eigentlich immer dazu beflügelt, weil dieses Beißen oder genau diesen Moment zu haben oder zu wissen, also mich hat es immer bestärkt und das war auch sowas, was mir manchmal auch Gegner oder eher gesagt auch andere Leute zugesagt haben, ist, dass ich immer ein gutes Gesicht gemacht habe. Ne, dass ich zwar manchmal aussah wie kaputt, aber in dem Moment, wo mich jemand angeschaut hat und sehen wollte, ob ich gleich von der Kiste kippe, weil ich einfach sowas vom Anschlag bin, ich immer noch ein Lächeln rausgekriegt habe. Weil das immer das, wie es heutzutage auch ist, dir kann es schlecht gehen, aber wenn du jemanden anlächelst, ist der völlig perplex, weil er ja gerade dachte, dir geht's schlecht. Und du kannst so am Anschlag sein, so kaputt sein, wie du willst. Wenn du den anderen anguckst und er das Gefühl hat, du bist doch nicht am Ende und du ihm das vermitteln kannst, der hat danach richtig Schmerzen, sage ich dir.
Das ist auch geil. Einschüchterung quasi, könnte man das auch nennen, ne? Die Gegner verunsichern.
Genau, also mentale Stärke in dem Moment. Also, ne, das ist, denke ich mal, eine mentale Stärke, kann man das so ein bisschen bezeichnen. Also du musst, so wie das heute im Verkauf, in allem, was ich sonst noch so mache, auch ist, du musst halt sozusagen der Bessere am Tisch sein. Ne? Das ist das tägliche Doing, was man hat. Also wenn man das Gefühl dem anderen vermittelt oder, ich meine, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ne? Ich habe gerade ein T-Shirt an und kein Hemd und eine Krawatte. Bei mir ist es zum Beispiel auch so ein Job, dass, obwohl ich in so einem, in Anführungsstrichen, steifen Job arbeite, kommt es bei mir selten vor, dass ich mich mit einem schwarzen Anzug und einer Krawatte um den Hals sehe. Dann ist es eine Beerdigung, muss ich leider sagen. Aber weil es kommt eher seltener vor, dass ich, sage ich mal, so hochgeschlossen unterwegs bin in meiner Branche, weil ich aber auch das Gefühl habe, dass ich das erstens nicht brauche, weil ich, wie gesagt, das, was man ausstrahlt oder dementsprechend über das man spricht und einem dem anderen zeigt, was man davon hält oder wie man da drauf ist, genau das machen kann. Und das war damals im Sport halt auch so. Du kannst in dem Moment, wo du sowas von kaputt bist und nur noch denkst, ich komme eigentlich nicht mehr hier diesen verdammten Berg hoch oder ich verdurste, Und du hast aber nur noch einen, der dich abhängen kann, und der ist eigentlich stärker als du. Aber du es ihm nicht zeigst, dann wird er nicht stärker sein als du. Und das war immer so ein bisschen die Kunst und so dieses das Verrückte an dem Ganzen. Ging mir übrigens bei den Straßenrennen am meisten so, weil ich nicht so der Kletterkünstler war. Aber um jetzt wieder so ein bisschen auf die Karriere zurückzukommen, ich trotzdem ein Rennen über die Schwarzwald-Hochstraße gewonnen habe. Ne? Also wir sind damals von Straßburg nach Stuttgart gefahren, über die Schwarzwald-Hochstraße. Ein sehr gut dotiertes Rennen, wo jeder gesagt hat, naja, der dicke Sprinter kommt da bestimmt nicht an. Aber der dicke Sprinter war halt bis zum Ende in der Spitzengruppe, wurde zwar, glaube ich, an fast jedem Berg ganz am Ende abgehängt, und am Ende hat er das Scheißding dann doch gewonnen. Also, ja, weil ich einfach die Kunst hatte, mich da so zu verstecken oder so rüberzukommen oder das einfach alles immer so zu handhaben, dass ich jede Lücke genutzt habe. Und das ist auch das, was ich immer so Hannes so ein bisschen versucht habe beizubringen, wo ich selber, sage ich mal, auch spät erst in meiner Karriere drauf gekommen bin. Du musst nicht immer der Stärkste sein, du musst nur der Schlauste manchmal sein. Hm. Das heißt auch nicht, dass du der bist, der sich nur versteckt und im Endeffekt am Rennen nicht teilnimmt und im Rennen nennt man das immer so ein bisschen lutschen, ne? Wenn man am Feld dranhängt und aber sich nicht beteiligt an der Führungsarbeit, wenn man da Spitzengruppe ist. Das muss man gar nicht können, muss man gar nicht sein, sondern man muss es nur geschickt anstellen und muss es geschickt machen. Und dann muss man die Nuancen nutzen. Das war das, was ich so ein bisschen im Hannes, weil als Quereinsteiger hat man das Gefühl noch nicht dazu. Und ich muss auch sagen, ich habe das auch erst bei mir erst, sage ich mal, 2006 dann in meinem ersten Profijahr gelernt, durch einen guten Teamkollegen, der wie verdammt nochmal auf mir rumgehackt hat und gesagt hat, Sebastian, also es kann doch nicht sein, dass du hier 5% verschenkst, hier 3% und da und da und da und nach 180 Kilometern fehlen dir 2%. Bist du denn eigentlich bescheuert? Denk doch mal darüber nach, wie du das machst, wo das herkommt, wann das ankommen muss, wo du wann zu sein hast, was dir das bringt, wie das Ganze ist. Mach dir doch vorher Gedanken. Es geht doch kein Mensch irgendwo in ein Gespräch rein, wenn er irgendwas erreichen will und hat sich vorher nicht gedacht, wo er hin will. Und genauso ist es auch. Und das ist ja das, was man im Radsport manchmal so ein bisschen unterschätzt. Es hat sehr viel was mit Kontrolle zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun mit Wissen und mit Gefühl. Ne? Was man vielleicht im Radsport, na, ich meine, dem Hannes kann man das jetzt mit dem Gefühl vielleicht nicht nachsagen. Also, dass er das nicht hat, wollte ich jetzt sagen. Hannes, korrigier mich.
Ja, alles gut. Ich muss nur sagen, du hast es halt am Anfang oder vorm Feld gemacht. Ich mache das immer am Ende des Feldes, das Ganze.
Jeder hat so seine Aufgaben.
Ja, genau.
Ne? Und jeder muss sich natürlich darum kümmern, wo er zu Hause ist.
Exakt.
Und von daher, wenn du da hinten aber auch immer ein gutes Bild abgibst, das habe ich dir auch immer gesagt, dann ist es ja auch zufriedenstellend.
Exakt. Auf jeden Fall, ne? So ist es.
Möchtest du weiterhin an dem Gespräch teilnehmen, Hannes?
Ja, gerne. Ich wollte nicht mal zu dem Punkt gehen. Du hast ja gesagt, das war so eine Frage, die ich mir vielleicht schon mal gestellt habe und vielleicht auch noch gar nicht so gefragt habe. Ich meine, du warst ja auf der Bahn verhältnismäßig erfolgreich, beziehungsweise sogar im nationalen Bereich und auch auf internationaler Ebene erfolgreich und kommst dann halt auf die Straße und der Straßenradsport hat auch so seine eigenen Gesetze und aber auch Hierarchien, sage ich mal. Ne? Also eine andere Hierarchie als auf der Bahn, wo du für dich selbst teilweise verantwortlich bist. Wie ist es dann, dich dann in den Dienst der Mannschaft stellen zu müssen, was du ja teilweise auch musstest, nicht in jedem Team, aber in einigen Teams musstest du es ja schon.
Nee, ich korrigiere dich. In allen Teams.
Okay. Ja,
also ich hatte immer, also das ist ja auch was man als Jungprofi jetzt sozusagen, also ich bin 2005, habe ich meinen Profivertrag dann für das Jahr 2006 bekommen und jeder, der mein Geburtsdatum kennt, kann nachrechnen, da war ich 21. Heutzutage wäre das alt für einen Profivertrag. Also damals war das echt, da bist du mit 21, warst du jung. Ja, heutzutage wären die schon mit 18 sozusagen Profi. Und ich war mehr als blauäugig, was das Ganze anging. Und die Teamstrukturen waren ja auch immer so, dass wie gesagt, auch wenn du mit 21 damals in das Team reingekommen bist, warst du der Junge, der Kleine. Ne? Der Kleine war ich sowieso, weil mit meinem 1,72 Meter bin ich eher kurz geraten. Aber ich war eher der Junge. Und das hieß dann immer so ein bisschen, ja, jetzt bist du der, ne, erstes Profi, ja, jetzt, ne, jetzt bist du hier für alle zuständig. Ne? Also du bist hier sozusagen der Wasserträger, du bist hier der Anfahrer, du bist hier der Lückenfüller, du bist hier der, ne, der den ganzen Tag im Endeffekt bei der Rundfahrt sich darum kümmert, dass hier keine Gruppe wegkommt und ja, und sonst kannst du auch alles machen, so ungefähr. Und das hat sich aber wirklich in den Jahren auch, wie gesagt, 21, 22, 23, 24, ja, 25, das waren ja die Jahre, wo ich, wie gesagt, in einem Profistall gefahren bin, eigentlich bis auf das letzte Jahr nicht geändert, muss ich ehrlich sagen. Weil da war es dann umgekehrt. Mit 25 war ich dann in einem Team, wo ich der Älteste war. Aber die Jahre davor war es dann, wie du gerade eben gesagt hast, immer so, dass es gewisse Einschnitte gab, die dazu geführt haben, dass die, dass ich halt einfach, sage ich mal, in der Rangordnung nicht jetzt oben stand. Ne? Du hast es vorhin kurz erwähnt, also bei meinem einen Team hatte ich so Leute wie Ed Clancy, darf man nicht vergessen, oder Mark Cavendish natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, in meinem Team. Und denen war ja schon der Weg geebnet. Ne? Also Mark hatte damals das Glück, dass er schon klar war, dass er damals zu T-Mobile geht, oder danach hieß es ja dann Highroad, als er gekommen ist. Und er sozusagen, weil er jung ist, also er ist ein Jahr jünger als ich, zwischengeparkt worden ist in dem Team, wo ich war, in dem Profiteam, um dann sozusagen seinen Aufbau gesund zu machen, damals noch wegen der Weltmeisterschaft oder Olympia, was er noch gefahren ist, um dann ein Jahr später halt zu Highroad, damals vorher noch T-Mobile und als er gewechselt ist, dann Highroad zu gehen. Also es hieß, da kam einer, dem man schon noch mehr eine Riesenkarriere davor gesagt hat und mit dem ich dann sozusagen zu arbeiten hatte. Und das war dann auch das, was mir dann auf der einen Seite bist du als Jungprofi dann ein bisschen naiv und hast natürlich dann das Problem, dass du das auch geil findest, natürlich da zu machen und dich in das Ganze fügst. Das habe ich auch immer gemacht. Ich habe immer gearbeitet. Aber irgendwann kommst du halt natürlich auch mal auf die Idee, dass du vielleicht auch mal schalten solltest, dass es halt leider auch um deine Karriere geht. Ne? Und ich glaube, da kann jeder jetzige KT-Profi und wie sie alle heißen, davon eigentlich ein Lied singen. Ne? Mit einem Jahresvertrag kommst du halt nicht weit, wenn das Jahr zur Hälfte rum ist und dann nur auf die Schnauze fällst oder keine Möglichkeit da ist, dich mal zu zeigen. Bei mir war es dann halt auch so, dass ich ganz klar meinen Stallorder hatte, was ich im Team zu tun hatte und was meine Aufgaben sind. Aber ich hatte natürlich auch Freiräume, ne? Weil im Endeffekt war es dann für mich so, dass ich trotzdem natürlich mich auf gewisse Sachen vorbereitet habe und auf den Punkt hin auch dann sozusagen fit war, um an den richtigen Rennen sozusagen auch mitfahren zu können. Und das ist so ein bisschen das, was du vorhin gemeint hast, wie es mir dann da gegangen ist oder die Stallordern oder sowas waren. Das hat man vorhin ein bisschen vergessen, kann ich vielleicht noch sagen. Ne? Also im Endeffekt war es ja bei mir so, das erste Jahr, wo ich richtig trainiert habe, war 2005. Damals gab es hier an der Bergstraße um mich rum, wurde ein Bundesliga-Team aufgebaut, das damalige Team Bergstraße, mit dem Ziel halt sozusagen, dass wir irgendwann ein Profiteam daraus machen oder ich meinen Sprung schaffe, nächsten Karrieresprung. Und damals war es dann so, dass ich 2005 eigentlich das erste Mal so richtig trainiert habe und mich auf nichts anderes außer auf den Sport konzentriert habe. Ich gesagt habe, naja, wird kein Studium gemacht, kein gar nichts, ich will wirklich Vollgas Radsportler werden. Und es war dann auch so, weil Ende des Jahres habe ich dann auf einmal einen Profivertrag gekriegt. Und das nicht nur ne, für den Straßenradsport und wurde damals dann auch, konnte das erste Mal auch auf der Bahn sozusagen 6-Tage-Rennen fahren. Ja, was damals auch sozusagen eine schwere Geschichte gewesen ist, zu sagen, oder eher gesagt schwer war, in dieses Metier reinzukommen und als 6-Tage-Fahrer, Bahnradsportler sozusagen aufgenommen zu werden. Genau.
Kanntest du Cavendish schon von der Bahn? Weil der kommt ja ursprünglich auch von der Bahn. Oder, ich meine, das Potenzial war wahrscheinlich abzusehen, aber wusste man oder konnte man absehen, dass es auch ein dominierender Sprinter der kommenden Jahre wird, was er dann ja am Ende des Tages retrospektiv auch war? Oder ist?
Nein. Also es ist ganz, ganz komisch. Also ich muss dir ehrlich sagen, Marc, wie gesagt, ist 85er, ich bin 85 und ich bin 84er Jahrgang. Und wir haben davor, sind wir uns ehrlich gesagt in den jüngeren Klassen nicht über den Weg gelaufen, auch nicht auf der Bahn. Mhm. Eher so Leute wie Gary Thomas, den man vielleicht heute
ja,
sagt. Vielleicht
der ja auch von der Bahn was. Kommt, ne? Und dann am Ende sogar Toursieger geworden schon, ist. Ja.
Er ist mir damals schon über den Weg gelaufen, sozusagen. Also da habe ich eher die Berührungspunkte gehabt.
Ey, du hast ja gerade eben so schön gesagt, so von wegen der dicke Sprinter, der kommt da ewig hoch bei dem Thema Schwarzwaldrennen. Fand ich ganz lustig. Wir haben da so ein Gerücht gehört, und zwar, dass der Fahrertyp Sprinter bekloppt sei. Was ist denn dein Statement dazu? Kannst du das mal kommentieren?
Nein.
Vielleicht stellt der Hannes die Frage nochmal kurz.
Nein, also der Wortlaut ist mir bekannt und der kann auch nur von Hannes stammen. Aber ich denke, das ist eine grobe Untertreibung. Nein, also als Sprinter hast du halt, du musst halt ein bisschen verrückt sein, ne? Und ich meine, bekloppt würde ich jetzt ein bisschen nicht unterschreiben, also musst schon ein bisschen verrückt sein, ne? Oder sehr verrückt. Und das ist zum Beispiel auch ein Geheimnis gewesen von Herrn Cavendish, dass ich ihn aber nicht beneidet habe, ehrlich gesagt, ne? Weil wir hatten auch so, also um das so zu erklären, ich wurde früher dafür für verrückt erklärt, oder ich habe dadurch auch Rennen gewonnen, dass ich halt genau immer das gemacht habe, was die anderen nicht erwartet haben. Ne? Das kann man sich so vorstellen, wenn man als Sprinter auf eine Zielgerade kommt und selbst wenn man nur noch zu dritt oder vielleicht zu zweit ist oder sogar Massensprint ist, dann hat ja jeder Fahrer seine Spur, wo er sozusagen sprintet. Jeder braucht seinen Platz, weil er dementsprechend aus dem Sattel ist und mit den Armen arbeitet, so dass er wie gesagt dann Teil der Fahrbahn braucht. Und dann hast du natürlich deine Fahrspuren. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn so eine Zweispurstraße sozusagen klassischer Sprintankunft ist, dann gibt's halt die Fahrspuren, die halt so sind, dass es sozusagen 2 Meter Platz gibt, und es gibt die Fahrspur, wo ein Fahrer schon am Randstein sozusagen schon fast fährt und eigentlich da nichts mehr dazwischen passt. Und genau das ist eigentlich die Lieblingslinie gewesen. Weil der Fahrer, der vor dir ist, und du kommst von hinten, und der erwartet, dass du an ihm vorbeikommst. Der denkt, du kommst natürlich auf der 2 Meter breiten Spur neben ihm vorbei. Aber dass du ihn natürlich auf den 10 Zentimetern rechts neben seinem Randstein, wo er schon Angst hat, noch weiter rechts zu fahren, trotzdem noch auf der Grasnarbe vorbeifährst, da sind wir dann wieder bei dem Prinzip, wenn du das geschafft hast und das mit einem Bums, dass du da, sage ich mal, richtig reingekommen bist, dann sind den anderen wieder die Schmerzen gekommen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Weil wenn du auf der Seite vorbeikommst und er in seinem linken Auge denkt, da ist 2 Meter Platz, der muss von links kommen, und du kommst aber von rechts, dem fallen sofort die Beine runter, ne? Der wird gleich 2 km/h langsamer, weil der ist einfach perplex. Und das war halt die Kunst sozusagen, oder das ist das Verrückte, was du als Sprinter sozusagen können musst. Du musst den Überraschungsmoment kennen. Du musst beim Losfahren den Überraschungsmoment kennen. Du musst die Taktik halt so auslegen, dass du eigentlich den anderen vor vollendete Tatsachen stellst. Weil damit hast du einen gewaltigen Vorsprung, was das ist. Und zudem bekloppt, das würde ich eher einem Mark Cavendish sozusagen unterschreiben. Weil bei Mark ist es so gewesen, wie ich vorhin gesagt habe, darum beneide ich ihn nicht so ganz. Der konnte dazu noch seinen Kopf ausschalten. Oder kann er bis heute. Er ist dann irgendwann ein bisschen ruhiger geworden. Aber es gab Rennen, und da erinnere ich mich an eine Rundfahrt in Polen. Da hat er sage und schreiben geschafft, ich glaube, bei 4 Renntagen 6-mal zu stürzen. Und ich glaube, es gab keine Stelle mehr an seinen Armen, die noch Haut besaß oder nicht bandagiert war, weil er jeden Tag neu verbunden werden musste. Weil er halt, wie gesagt, nicht nur die Lücke, die ich gerade eben mit 10 Zentimetern vielleicht an der Grasnarbe oder sowas habe beschrieben, sondern bei ihm war es dann eher, die Lücke war keine Lücke mehr, und er hat eher dann Bekanntschaft mit der Balustrade gemacht. Krass. Und das, wie gesagt, genau, ging ihm aber persönlich, das Verrückte ist, das ging ihm auch die ersten Jahre als Profi so, ne? Weil er ein sehr Draufgänger war und dann in den ersten Jahren mit den großen Profis sozusagen einer der schnellsten war, aber halt natürlich auch immer die Lücken gewählt hat und da ihm aber auch keiner Platz gemacht hat. Also da hat er auch schon ganz schön viel einstecken müssen.
Vielleicht mal noch so eine Frage, wer ist dir denn sonst noch so begegnet? Also von Leuten, die man vielleicht heute noch so kennt, ne? Die groß rausgekommen sind?
Positiv oder negativ?
Sowohl als auch.
Entschuldigung, das war jetzt die falsche Frage. Nein, also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja in einer sehr naiven Zeit groß geworden, wo es dem Radsport noch gut ging, und wir alle dachten, dass es, wie gesagt, gewisse Sachen nicht gibt. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich damit nicht konfrontiert worden bin. Von daher das ja. Aber ich bin ja, wie gesagt, in den Jahren groß geworden, wo wir, sage ich mal, das ultimative Wunder mit Jan Ullrich hatten. Über die Leute wie Erik Zabel, Rolf Alltag, Und die ganzen Amerikaner, die man so kennt, ne, von Neil Armstrong war es, glaube ich, nicht. Wie hieß er nochmal?
Der Lance.
Der Lance, genau. Und wie sie alle heißen, Levi Leipheimer und wie sie alle. Also sprich, ich habe eigentlich mit denen allen sozusagen meine Zeit verbracht. Und als die sozusagen auf der oberen Spur schon waren, war ich ja eher noch in den unteren Klassen unterwegs. Hatte aber, was ich halt auch am Radsport geil finde, das Glück, dass es ja nicht wie beim Fußball ist, dass sich die erste und die dritte Liga jetzt nicht so oft über den Weg laufen. Beim Radsport ist es ja wirklich so, je nachdem, was für ein Team du fährst und in was für einer Region oder in welchem Land du gerade unterwegs bist, fährst du halt mit allen. Ne? Und wenn halt gerade Tour de France-Vorbereitung ist, 2 Monate vorher, kann es halt sein, dass du die Tour de France-Teams halt im Ausland, in Kanada oder in den USA oder irgendwo auf der Welt sozusagen in einem Vorbereitungsrennen triffst. Und so ist es mir eigentlich gegangen, dass ich mit fast allen sozusagen mal ein Rennen fahren durfte. Ne? Und was eigentlich natürlich, wenn du so ein junger Profi bist, natürlich auch eine geile Geschichte ist, ne? Weil, wie gesagt, Jan Ullrich für mich vom Typ her immer noch ein Phänomen ist, egal was da jetzt alles war, aber vom Typ her ein echt klasse Typ gewesen ist und oder ist, gewesen ist. Ich eigentlich mit denen allen mal ein Rennen fahren durfte. Und das ist eigentlich total cool, wenn du so, ne, 21 bist und dann fährst du mal in so einen Jan Ullrich her, denkst dir, krass, so viel Muskelansätze kann man an einer Wade besitzen. Oder George Hinkepi sagt vielleicht nicht so vielen Leuten was, aber mit dem bin ich mal ein Etappenrennen in den USA gefahren. Und der hatte wirklich, ich meine, das ist ja so ein lustiger Spruch immer, aber der hatte ja wirklich die komplette amerikanische Karte auf seiner rechten Wade, so viele Krampfadern, wie der unterwegs ist. Da konntest du komplett die USA ablesen. Also das sind so echt die coolen Sachen. Und bei ihm müsst ihr euch ja vorstellen, der Typ ist ja fast 2 Meter groß und ich mit meinen 1,72. Also wenn ich hinter dem gefahren bin, dann konnte ich unter dem seiner Sattelstütze durchschauen, zwischen den Beinen, weil mein Lenker ungefähr so tief war, wie dem sein Knieansatz vielleicht gewesen ist. Und das waren eigentlich so die lustigen Leute, die man so in seiner Karriere kennengelernt hat. Oder wie gesagt, als Sprinter hast du halt auch keine Angst. Oder wenn dann mal in einem Sprint irgendwie ein Frank Schleck oder ein Andy Schleck dich zur Seite schiebt, weil er sagt, was bist du denn für ein kleiner Profi und oder wer bist du denn? Und du sagst, kein anderer als du. Und wenn du nicht gleich die Finger von meinem Lenker nimmst, dann bist du woanders als hier. Also
Selbstbewusstsein ist alles.
Ich sag doch, die Sprinter, herrschen ein anderer Ton.
Genau, also das, ich meine, diese Bissigkeit habe ich halt gehabt, weil die musstest du auch haben, du musst von 0 auf 100 umschalten und mir war das dann halt auch egal, wer neben mir gefahren ist, ne? Und nur weil er mir erklärt hat, dass er irgendwie einen Namen hatte und sich meinen nicht merken konnte, hieß das nicht, dass er mich jetzt anders zu behandeln hat, ne? Also das ist, glaube ich,
gutes Selbstbewusstsein, also sehr gutes Selbstbewusstsein, gutes Auftreten dann in dem Moment. Wer ist dir denn so in deiner aktiven Radfahrkarriere begegnet und wer ist vielleicht auch in deinem Leben geblieben oder mit wem hast du immer noch Kontakt?
Ja, also das waren jetzt ja so ein bisschen alles meine ganzen, Stars, die man so aus den Jahren kennt. Aber wie gesagt, wenn ich so an meine persönlichen Stars denke, die eigentlich da geblieben sind, finde ich halt auch das Coole aus dem Radsport, was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist, es gibt halt auch die wirklichen Helden sozusagen meiner Radsportkarriere sind natürlich nicht die man alle kennt sozusagen, die Weltstars sind oder die Radsportcracks, sondern sind eigentlich die Freunde, die Freunde des Geschichten, die aus dem Ganzen geblieben sind. Es gibt für mich immer noch an jeder Ecke in Deutschland irgendwo einen Radsportler, den ich in meiner aktiven Karriere kennengelernt habe, weil wir halt jedes Wochenende irgendwo auf dem Radrennen waren und was geteilt haben. Und ich prahle jetzt einfach mal damit, dass ich mich glücklich schätzen kann, dass ich eigentlich in Deutschland überall irgendwo jemanden sitzen habe, wo ich anrufen kann und wir von heute auf morgen ein super Gespräch haben, was ohne Radsport sogar noch geblieben ist. Ne? Also wenn ich da jetzt an Bodensee denke, wie ein Stefan Löffler oder ich im Endeffekt hoch nach Berlin gehe, wo es mehrere Leute gibt, über einen Andreas Müller, über einen Sebastian Paddax, die halt einfach immer noch in meinem Leben da sind. Ne, selbst ein Paddax, der auch auf meiner Hochzeit sozusagen da war, den vielleicht einige Radsportler heutzutage noch kennen, weil er nämlich seine Leidenschaft einfach noch behalten hat und immer noch irgendwie im Radsport tätig ist. Er hat sich im Endeffekt ist der allen so ein bisschen bekannt als der Paddy mit I, der noch so seine Podcasts macht, auch Teams unterstützt und einfach nicht von dem, also eher gesagt, seine frühere Leidenschaft jetzt zum Beruf gemacht hat, indem er da noch immer aktiv ist, die ganzen anderen begleitet, die ganzen Sportler, die Teams begleitet und so ähnliche Formate, wie wir hier machen, jetzt gerade sozusagen auch noch macht oder sogar noch Rennberichte über das Ganze. Und ich glaube, das ist eins der Freundschaften, die, wenn ich überlege, wie lange wir uns kennen, ich hatte eingangs erwähnt, dass wir auf der, dass ich die Kids Tour Berlin mit 11 Jahren gefahren bin. Und er war der Einzige, der, oder was heißt der Einzige, er war der zweite Deutsche, der hinter mir war. sozusagen, ne? Also muss man sich vorstellen, wir kennen uns, wenn ich jetzt überlege, ich bin 36, er ist jetzt am Montag 37 geworden, also gleicher Jahrgang, aber hat am Montag gerade Geburtstag gehabt. Dann kennen wir uns jetzt halt auch schon über 25 Jahre. Und das ist halt einfach krass. Und das auf die Entfernung, weil er ist in Berlin inzwischen zu Hause. Und wir haben so die sportliche Ära, die freundschaftliche Ära dann hat trotzdem gehalten. Und wie gesagt, er war 2019 dann sogar, wie Hannes auch, auf der Hochzeit eingeladen. Eine Person haben wir leider vermisst, Melanie.
Ja. Sorry.
Ja. Ich kann dir immer noch sagen, es war sehr schön und es tut mir echt für dich leid, weil es war echt geil. Aber wie gesagt, selbst da war mein Freund Paddy da gewesen und es ist einfach cool. Wir haben Montag gerade erst wieder telefoniert, haben immer noch Geschichten und können uns eigentlich wegballern, was wir so alles miteinander erlebt haben.
Ich weiß auf jeden Fall, dass Hannes auch, obwohl ich krank im Bett lag, einen grandiosen Abend hatte, der sich vollumfänglich um Radsport, glaube ich, gedreht hat und da einfach komplett schwelgen konnte.
Ja, der Tisch war ja auch gut gewählt. Also ich habe mit dem Paddy das eine oder andere Kaltgetränk getrunken und genau, Paddy ja auch Papa geworden.
Ich muss dazu sagen, es waren nicht nur Radsportler an dem Tisch gewesen.
Nein, das stimmt.
Ja. Aber es war trotzdem, wie gesagt, so, dass es einfach eine gute Harmonie gibt und ein gutes Gespräch gab. Und ich glaube, für Hannes war es auch eine, also ich glaube, er hat sich auch tierisch drüber gefreut, dass er Palima persönlich kennengelernt hat.
Was ja, das
hat.
Ja.
Weil er ihn vorher natürlich auch nur durch meine Geschichten und durch seine eigenen Podcasts oder seine eigenen Ideen kennengelernt
hat. Er macht ja YouTube-Videos, kein Podcast, ne? Da bist du wieder super informiert.
Genau. Da gab es bestimmt genug coole Geschichten, die mir selber sozusagen gar nicht mehr bekannt sind oder die ich erst kennen würde, wenn Paddy damit anfangen würde. Weil wir haben eigentlich wirklich ganz viel erlebt und wenn ich da ausholen müsste, was wir alles erlebt haben, ist, ich hatte eben gerade noch gesagt, mit der Kids Tour Berlin, das war so das erste internationale Rennen, habe ich gewonnen, das Jahr drauf bin ich, glaube ich, Zweiter geworden oder sowas, also und schon wieder bester Deutscher und das Jahr drauf irgendwie auch irgendwie Podium und dann gab es auf einmal den ersten Sponsoren- und Managervertrag mit 14 Jahren für mich. Und es war tatsächlich so gewesen, dass diese Agentur, die uns da damals unter Vertrag oder mich unter Vertrag genommen hat, jetzt habe ich schon vorgegriffen, sich überlegt hat, sie wollen einen deutschen Nachwuchsstar sozusagen unterstützen und eine Manageragentur, die mir mit 14 Jahren ein Manager-Abo sozusagen hingelegt hat und sie haben sich zwischen mir und ihm entschieden. So. Das haben sie dann aber auch wieder revidiert, weil ein Jahr später haben sie ihn auch dazu genommen und so sind wir dann, sage ich mal, auch in den jungen Jahren schon, haben wir eine Freundschaft gehabt, die uns nicht mehr als Rivalität so da war. Also wir haben uns immer verstanden, aber waren dann auch beim gleichen Manager unter Vertrag, haben damals in den jungen Jahren dann auch davon profitiert, da uns gegenseitig zu unterstützen. Und das selbst auf dem damals eher in Potsdam, ich in Mannheim unterwegs waren, haben wir da irgendwie zusammen agiert und haben irgendwie das gleiche Team gehabt. Das war schon irgendwie eine geile Zeit, haben auch mit unserem Manager und mit unseren Sponsoren damals coole, geile Zeiten erlebt. Wenn Paddy und ich davon erzählen würden und wenn ihr heute hören würdet, wer das war oder was da noch alles gelaufen ist, dann wäre es, glaube ich, nochmal eine abendfüllende Veranstaltung.
Das schreit nach Paddy bei uns im Podcast.
Ja. Grüße gehen raus.
Genau. Wir melden uns.
Auf jeden Fall. Ich meine, er ist immer motiviert, um sowas zu machen. Ich meine, er hat das schöne Glück, wie Hannes und du demnächst ja auch erleben wird. Paddy ist ja jetzt auch im Januar Papa geworden. Ich bin im Dezember Papa geworden. Und beide haben wir ja einen Jungen bekommen. Also jeweils voneinander. Und von daher, also ich, ich freue mich einfach, ne, auf die Zukunft und bin gespannt. Und wie gesagt, es wäre, glaube ich, eine geile Geschichte, glaube ich, wenn wir uns gegenseitig Geschichten erzählen würden.
Das Schöne ist halt, das Schöne an der Stelle, wenn ich da noch reinkrätschen darf, was der Sepp halt sagt mit Radsportfamilie, das ist ja auch sowas, was man auch so abseits mal des Leistungsgedankens und des Leistungsdrucks, den man auch immer verspürt, auch noch hat, wenn man zu so einem Rennen kommt, sowas kann ja auch mal familiär halt sein, ne? Beziehungsweise auch dieses, man ist da in seiner, und das hatten wir ja immer schon in dem vorherigen Podcast öfter mal gehört, in der Bubble drin. Und wenn ich da irgendjemanden sehe, Sepp sagt immer, ja, bestellt immer einen schönen Gruß, wenn du siehst, und witzigerweise treffe ich dann wirklich mal irgendjemanden dann auf dem Rennen. Da nehme ich mir natürlich auch die Aufregung für einen netten Smalltalk, weil ich weiß nicht, im letzten Rennen, letztes Jahr, habe ich den Andreas Müller zum Beispiel auf dem Rennen getroffen und habe Mülli halt noch ein Schwätzchen gehalten, und das war halt sehr einfach, ne? Also, weil wir hatten halt, ich habe den Gruß bestellt und dann ging es direkt los, ne? Also, das, was der Sepp da nicht nur erzählt, sondern hat er auch dann wahrscheinlich auch damals gelebt und hat nicht nur die Leute in Kram geschickt, sondern hat auch Freunde gefunden. Und das ist halt das Schöne, dass man im Radsport mit den Leuten im Team Dinge erlebt. Und ich glaube, das sollte man auch nicht aus dem Augen verlieren, dass nicht nur der Erfolg das Zentrale ist, sondern dass man auch Leute trifft, die einem das Leben begleiten, beziehungsweise dass man Freundschaften schließt, die halt über den Radsport hinausgehen, weil man halt Dinge erlebt oder in Momente in Druck, in Stresssituationen, im Rennen ist und so weiter und Dinge halt durchmacht, die man vielleicht so nicht miteinander durchmachen würde. Gibt es wahrscheinlich auch in anderen Lebensbereichen, aber die kennt man in der Regel als Radsportler nicht, weil man ja eigentlich nur auf dem Rad sitzt.
Sehr, sehr vielfältig, die Verbindung. Ne? Hört sich nach einer sehr netten Bubble an und auch eine sehr schöne Geschichte jetzt an der Stelle nochmal, ne? Was über den Radsport und diese gemeinsame Passion eben auch bleibt und verbindet, ne? Nämlich Freundschaft. Schön. Es gibt tausend Dinge und ich würde dich auch total gerne irgendwie noch zu verschiedenen, ne, wo im Ausland, welche Siege, welche Niederlagen, welche Stürze, tausend Dinge, die ich noch im Kopf habe. Aber um den Bogen nochmal so ein bisschen zurückzuschlagen zu Wheelsports Metropole Racing, ne? Wir hatten dich angekündigt als Sponsor. Wie kam es dazu? Also was ist quasi deine Intention und warum unterstützt du das Team?
Ich glaube, ich habe ihn genötigt dazu eigentlich, ne? Oder? Würde ich dann schon sagen. So, ne? Ich habe gesagt,
Mittagessensschulden.
Ich habe gesagt, ich zahle ab jetzt immer, und dann war die Sache eigentlich relativ einfach gelöst. Also mit Essen konnte ich mich schon dann eher locken, würde ich sagen.
Hast du ihm auch eine E-Mail geschrieben?
Genau.
Aber Hannes weiß, dass ich seine E-Mails nicht lese.
Ja, genau, das stimmt allerdings.
Und was mache ich noch nicht, Hannes? Sprachnachrichten.
Ja, das stimmt. Mach ich nicht. Ja, das sind so Dinge, da müssen wir noch ein bisschen reden. Aber wie gesagt, ich komme dann halt einfach und ohne unangekündigt. Dann komme ich und dann klingel ich und dann passt es aber meistens immer ganz gut.
Bissigkeit, ne? Ja. Irritation, also auch das scheint du auf jeden Fall schon gut zu Hannes transportiert zu haben. Oder ist es eine Gemeinsamkeit von euch beiden?
Also das Problem bei Hannes ist ja so ein bisschen, der ist ja immer ein bisschen zu nett, ne? Und er ist einfach nur nett, ne? Und man kann eigentlich nicht Nein sagen. Und eigentlich bin ich da mehr reingefallen, als dass ich mich dafür entschieden habe, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist so ein bisschen das, der Hannes ist manchmal so, dass er macht das sehr geschickt, ohne dass er es eigentlich will, weil er erzählt eigentlich nur darüber ganz nett. Und dann versucht man ihm eigentlich Tipps zu geben und zu helfen. Und so bin ich eigentlich in die Nummer reingeraten.
Und auf einmal hängst du drin.
Ja. Genau, wir haben ja eigentlich vor dieser Geschichte jetzt hier ja schon mal was zusammen gemacht, und der Hintergrund ist eigentlich eher der gewesen, dass der Hannes halt mit einer Euphorie an das ganze Thema rangegangen ist, und wie gesagt, bei der Geschichte davor ja auch schon mal, und es lief eigentlich so ab, dass der Hannes halt mit seiner Euphorie ja die Sachen erzählt hat, was er alles vorhat, wo er hin will und wie er das macht und alles Mögliche, und ich dann so ein bisschen wieder, ohne das jetzt so zu meinen, wie der Papa da hinten dran so: Ne, Junge, mach mal langsam. Ne? Die Pläne haben schon andere gemacht. Die Probleme haben schon andere gelöst. Das kannst du nicht so machen. Wenn du das so machst, dann musst du hier dran gehen. Lass das weg. Das kannst du eh vergessen. Wichtig ist das hier. Wichtig ist das. Und so waren wir einfach in der in dieser Rolle drin. weil es dann einfach so gelaufen ist, dass er mit seiner, mit Verlaub, Naivität, die extrem ansteckt und definitiv zum Erfolg geführt hat, mich dazu gekriegt hat, dass er von mir wirklich den Input, ohne dass er ihn jetzt eingefordert hat, sondern dass wirklich, wie gesagt, durch unser mega freundschaftliches Verhältnis dann so gekommen ist, dass er mir diese ganzen Sachen erzählt, Und ich dann halt sage, das kannst du so nicht machen. Das muss so laufen oder ein Team funktioniert so. Ich habe das erlebt. Ne? Das ist immer schiefgegangen. Du hast immer die Statistik. Teams funktionieren so, laufen so. Fahrern ist das wichtig, das ist wichtig. Das habe ich früher vermisst. Das hat mich gestört als Fahrer. Das waren immer die Probleme in einem Team. Das darfst du nicht machen, weil genau das zu dieser Problematik führt. Und so sind wir zu dieser Nummer gekommen. Und dass er irgendwann da stand und sagt, ich mache das. Und ich gesagt habe, ja, wie, du machst das? Ja, ich mache hier ein Team. Ich kümmere mich darum, ich kümmere mich, wir müssen das irgendwie machen und Sponsorengelder und bla bla bla. Und ich dann natürlich, Hannes, das kannst du so nicht machen. Dann müssen wir das so aufsetzen, bla bla bla. Und auf einmal müssen wir das so aufsetzen.
Scheiße. Und willkommen
ich glaube, und ich glaube, eine Stunde später hatte ich irgendwie dann einen Gewerbeschein auf dem Tisch liegen mit der Anfrage, ob das jetzt auf meine Adresse oder auf seine angemeldet wird. Und dann so, ja, die. Ja,
Leidenschaft kommt von Leiden, ne? Also deswegen, da muss man genau. Nochmal dahin gehen, wo es weh tut. Und am Ende des Tages reicht halt eine Unterschrift, ne?
Immer in die Lücke fahren und immer irritieren, ne?
Klar,
und mörderisches Selbstbewusstsein, das hast du vorhin gesagt. Genau. Damit geht's.
Aber zur Strafe musste er beim Abtapezieren unserer alten Wohnung helfen.
Das stimmt, genau. Also wie gesagt, das ist halt ein Prozess, der läuft halt aber auch schon wirklich, seitdem wir uns kennen, ne? Muss man halt auch dazu sagen.
Hannes, wo wir schon dabei sind, wo warst du eigentlich bei meinem Umzug ins Haus?
Das ist so eine andere Geschichte. Da war ich, okay. Da bist auch du ran schuld, weil ich war halt auf dem Radrennen zu dem Zeitpunkt. Ja,
da sehen wir wieder, wie deine Prioritäten und meine aussehen.
Ja, das ist, wie gesagt,
ähnlich.
Du erntest, was du säst, ne? Das ist halt so.
Ich habe letztes Jahr gesät und dieses Jahr habe ich Spaß.
Genau.
Okay. Ja. Nein, aber genau, also das war so ein bisschen der Hintergrund und und bei der zweiten Geschichte war es dann im Endeffekt jetzt so, dass ich ihn auch nicht da sozusagen alleine stehen lassen wollte. Und für mich das natürlich klar ist, dass wenn ich in einem gewissen Rahmen das Ganze unterstützen kann, mich da auch, wie gesagt, mit einbringe. Wie gesagt, die ganze Geschichte mit so ein bisschen, wenn man es jetzt wirklich Mentoring nennen kann oder so ein bisschen Coaching, ist ja eigentlich nichts anderes als Hannes im Endeffekt zu unterstützen oder, sage ich mal, gewisse Probleme oder Denkweisen einfach zu verkürzen. Ne? Weil er muss ja nichts nochmal neu erfinden oder sich da reindenken, wenn ich ihm sagen kann, was ich davon halte oder wo die Abkürzung dazu ist. Und so war es so ein bisschen. Und zusätzlich ist es natürlich so, dass es mich freut, auch auf der anderen Seite so ein bisschen was zu machen. Und ich das Engagement, was er sozusagen, das ist eigentlich wirklich das Hauptding, wie er sich da reinhängt und was er so in den letzten Jahren da draus gemacht hat und wie er das Ganze sozusagen aufgebaut hat und mit was für einer Leidenschaft er da dabei ist. Und dass auch seine Lebensgefährtin das so unterstützt.
Das ist für das mich bin ich. Für alle Hörer da draußen, das bin ich.
Feind, hör zu. Nein, aber das mal, wie gesagt, das ist so ein bisschen, dass man, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum Melanie, du das so ein bisschen auch unterstützt, weil er hat so eine ganz spezielle Art, das zu machen und so einen Spaß daran, dass man da eigentlich nicht Nein sagen kann. Ne? Also ich meine, ich muss ja immer aufpassen, wenn wir jetzt wieder von Sponsoren reden, ist es ja natürlich so, dass ich eigentlich mit dem Hannes dann geschäftlich reden muss. Und da immer aufpassen muss, dass ich mich nicht zu weit auf dem Fenster lehne, ne, weil ich es gerne machen würde, aber natürlich dann auf der anderen Seite da andere Maßstäbe anlege. Aber es, wie gesagt, mit seiner Art und mit dem, wie er das dann rüberbringt und mir dann sozusagen auch ein bisschen Spirit zurückgibt, der mir definitiv fehlt. Ne. Ich würde mich freuen, ich würde heutzutage wieder ein bisschen mehr auf dem Rad sitzen, aber da kommen wir wieder zum Thema. Alleine Radfahren macht keinen Spaß, mit dem Hannes Radfahren macht auch keinen Spaß. Vielleicht hätte einer der Damen
mal. Ich wollte gerade sagen, ich wäre dabei. Aber mit mir kannst du ganz unten einsteigen, genau.
Bei
so
mir auch.
Nach der Geburt und dann noch ein paar Wochen. Also du musst überlegen, wie tief du einsteigen willst. Aber prinzipiell bin ich dabei.
Das wäre dann so die Zwischenstufe wahrscheinlich.
Genau. Das ist doch super. Dann mach mal so eine Rentnertruppe,
Hallo?
Nein, ich habe nicht versprochen, eine Welcome, sondern eine Wellness-Part-Gruppe auf.
Ich dachte, es geht eh nur um Espresso trinken. Also das ist der Part, den ich total gut. Also Landschaft genießen, bisschen sich auspowern und Espresso trinken. Und Sprints, hätte ich total Bock drauf. Sprints gegen
Sebastian. Ja. Der Witz an der Nummer ist.
Aber wie gesagt, ich fahre immer da vorbei, wo es keiner erwartet. Von daher nicht erschreckt.
Ja. Der Witz an der Nummer ist, man darf eigentlich gar nicht sagen, wie oft wir miteinander schon Rad gefahren sind. Ne? Weil am Ende ich glaube, man kann es an der Hand abzählen, wie oft wir Rad gefahren sind. Also wahrscheinlich pro Jahr einmal. Also wenn ich so eine Kompensationseinheit habe, dann fahre ich eigentlich dann mit dem Sepp. Und wenn die Sonne genau im Zenit steht und wirklich keine Wolke am Himmel, dann könnte es gerade so passen.
Und ich dann gerade keine Zeit habe, um dich irgendwie so auf diesem niedrigen Level.
Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das worum es geht. Ne? Also ich denke, wie gesagt, die Freundschaft ist da auch über die Jahre hingewachsen, auch über diese ganze Geschichte hinaus. Und und jetzt sind wir halt an dem Punkt, dass wir, weil du das sehr schön gesagt hast, bei der zweiten Geschichte warst du sofort dabei. Die zweite Geschichte ist genau das jetzt hier. Und wie gesagt, als ich dann gesagt habe, okay, naja, wenn wir jetzt in der Bundesliga starten, brauchen wir halt auch einen Teamwagen und so weiter. Und dann warst natürlich du der Letzte, der jetzt nicht Ja gesagt hat, sondern dass du halt direkt eingestiegen bist und gesagt hast, okay, ja, dann lass uns das auch irgendwie zusammen machen. Das kriege ich auf jeden Fall gelöst. Ja, und wie gesagt, ich hatte es vorhin ja schon mal angedeutet, ich und du auch, dass es ganz oft auch geschäftlich ist. Wie gesagt, ich hatte da vor 2 Jahren, glaube ich, einen Radunfall, wurde quasi beim Training angefahren. Und da war Sepp zum Beispiel auch jemand, unabhängig jetzt von der Freundschaft, der natürlich da auch mir in dem Moment halt unterstützt hat. Und dann halt auch durch die Allianz oder beziehungsweise durch seine Agentur mich halt unterstützt hat. Und was man halt echt oft unterschätzt, aus meiner Perspektive unterschätzt, ich sage ja immer, ich bin überversichert, das würde Sebastian jetzt wahrscheinlich verneinen, aber es ist ja auch sein Job, das zu verneinen. Ja, aber ich glaube, das ist das oft, was er mir dann auch so ein bisschen beigebracht hat, dass man, weil da war ich sehr auch blauäugig nach dem Studium, so, ne, was passiert denn eigentlich noch so drumherum alles, ne, so. Sepp hat dann halt wirklich dann auch mal so eine Perspektive halt aufgemacht und hat dann mal gesagt, okay, wie sieht's denn da aus? Und am Ende hat mir das echt geholfen, ne? Also mir hat es echt geholfen, dass er sich auch mal Gedanken drüber gemacht hat, okay, in welche Situation kann ich auch auf dem Rad kommen, die ich halt vorher nicht hatte. Ne? Wie gesagt, vorher eher im Fußball unterwegs gewesen, bis ich 22 war. Und da hast du dir halt keinen Kopf gemacht. Du bist dahin und hast dann da, da hat man ja wenigstens ein bisschen Geld verdient, im Vergleich zum Radsport, jedenfalls in dem Bereich, wo wir unterwegs sind. Und dann bist du wieder gegangen, fertig, hast dir keine Gedanken gemacht und du warst verhältnismäßig abgesichert. Nur, dass du dich jetzt halt auf dem Rad halt in ganz anderen Räumen und auch in öffentlichen Räumen bewegst. Und das sind natürlich Perspektiven, die er dann halt auch aufgemacht hat. Und ich habe es ihm, das ist ja auch sowas, ich habe ihm das auch authentisch, und das hat er vorhin ja schon gesagt, ich sitze da nicht im Anzug, sondern ist da ganz entspannt. Und er hat mir das auch auf eine freundschaftliche Art und Weise halt klar gemacht und wollte mir, und ich habe das Gefühl gehabt, er will mir da keine Versicherung verkaufen am Ende des Tages, sondern er hat wirklich Interesse daran, dass man bestimmte Dinge nicht aus dem Auge verliert.
Um das Ganze jetzt mal so ein bisschen rund zu machen und zu schließen. Hannes, gibt es noch irgendeine Frage, die wir Sepp noch nicht gestellt haben oder die wir dir noch nicht gestellt haben, die wir aber hier noch besprechen sollten, um mal so den Bogen zum Ende einzuleiten?
Das ist immer die Frage, bei der ich denke, wenn ich den Podcast schneide oder auch dann zuhöre am Ende des Tages, denke ich mir immer, das ist eine sau unangenehme Frage, die ihr dann immer den Leuten im Podcast stellt, und ich rede jetzt auch so ein bisschen drumherum, weil ich überhaupt eigentlich keine...
Sau unangenehm, so
keine,
sind wir.
...keine Antwort darüber, darauf habe, sozusagen.
Du darfst die Frage auch abgeben an Sepp, genau, genau, das geht auch.
An Sebastian die Frage, ja, die gebe ich, natürlich gebe ich die ab.
Sebastian, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was wir in dem Podcast hier beleuchten sollten, drüber sprechen sollten, oder abschließende Worte, die du noch gerne sagen möchtest?
Seht ihr, wie unangenehm das ist?
Ja, es ist definitiv unangenehm. Also ich meine, ich hätte noch viel zu erzählen. Ich habe vorhin gemerkt, dass ich eigentlich öfters mal vielleicht über meine Geschichten nachdenken sollte, weil ich kann selber mich heute noch erfreuen, wie ich gerade gemerkt habe, an den ganzen coolen Geschichten, die es so gibt. Und freue mich auf jeden Fall auf ein cooles Jahr, denke ich mal. Ne? Egal, wie es jetzt laufen wird, weil... was ich auch im Hannes so ein bisschen, oder was ich gerne noch loswerden will, ich finde es begeisternswert auch, wie es aktuell alles läuft und so weiter, mit wie viel Engagement und Motivation das Ganze läuft und auch, dass man so ein Format wie hier jetzt macht, weil im täglichen Doing habe ich ja auch aktuell mehr digitale Themen und digitale Beratungen in meiner Agentur zu tun, also sprich, ich habe die Kunden ja auch nur vom Bildschirm und mache der Präsentation, Analysen und alle möglichen Geschichten oder spreche mit denen das durch. Und es fällt mir an der einen oder anderen Stelle schwer, das den ganzen Tag so perfekt durchzuziehen und so eine Motivation dann zu haben. Und deswegen finde ich es eigentlich auch mit der jetzigen Perspektive eigentlich cool, dass man einfach mal neue Formate macht, so wie wir es jetzt hier haben. Dann positiv auf das Jahr schaut, wie wir es jetzt vor uns haben. Und das Beste einfach daraus nimmt, weil ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen, sage ich mal, damit identifiziert oder dann auch auf dem Rad sitzt und Spaß hat, weiß, dass das einem mehr gibt, als gerade, sage ich mal, negativ unterwegs zu sein. Von daher würde ich jetzt abschließen mit dem, dass ich mich irrsinnig freue, dass ich eigentlich hier dabei sein darf, dass ich, wie gesagt, durch den Hannes und durch euch da ein Teil von dem Ganzen bin. Ich werde es wahrscheinlich weiterhin so ein bisschen so haben, dass ich eher in der passiven Rolle bin, weil die gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber halt gerne einfach immer da bin, wenn irgendwie Fragen, Antworten und so weiter zu dem Thema sind. Und da eigentlich auch jeden unterstütze, wie gesagt, was der irgendwie mich, sage ich mal, als Mensch oder beruflich oder so gebraucht hat zu dem Thema. Danke euch.
Schön. Lea, hast du noch irgendwas im Kopf, was wir noch nicht gefragt haben? Oder schließen wir damit mit den Worten von Sebastian Frei ab und beenden den Metropol Monday für heute?
Ja, ich denke, es waren ein paar schöne Abschlussworte. Ja.
Gut. Dann herzlichen Dank, dass ihr beide heute bei uns wart.
Sehr gerne.
Wir wünschen euch noch
einen... Ist das sonst nicht bei dir?
Ich bin immer da, falls du nicht gemerkt hast.
Ich bin immer da, ich war noch nie weg.
Ich weiß. Aber du darfst normalerweise nicht hier mit vors Mikro.
Das stimmt, ich werde normalerweise in meiner Küche eingesperrt. Also, genau. Ich darf die Kaffeemaschine nicht andrücken, obwohl genau. Ich eigentlich Kaffee trinken will, damit es nicht so laut ist. Aber jetzt geht's.
Ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Genau, Hannes und ich klinken uns hier von der Seite aus. Schönen Abend noch Lea, schönen Abend Sebastian. Danke, dass du das Team unterstützt. Und damit beenden wir den Metropol Monday. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.